Nein, und wo sind denn da die Kinderstunden gekommen?
Ja. Jesus Christus, ich möchte von ganzem Herzen beten, dass du die Kinder segnest, dass du die Mitarbeiter immer wieder ganz neuen Zugang zu ihrem Herzen schenkst, dass sie dich begegnen dort, dass sie gute Gemeinschaft haben und dass sie dich, Jesus, immer mehr und mehr kennenlernen. Ich möchte bitten für uns auch, dass du zu uns redest durch dein Wort, dass du mir hilfst, die richtigen Worte für diese Predigt zu finden und dass du auch unser Herzen ganz neu einfach zugänglich machst für dich, Herr. Amen. Amen. Die vier Feinde des Herzens, so ist mein Predigt genannt. Und diese Predigt berührt auch ein Buch, was ich sogar zweimal gelesen habe. Also das passiert äußerst selten in meinem Leben, dass ich ein Buch einmal lese und das sogar noch einmal lese. Und ich habe uns zwei Verse mitgebracht am Anfang. Erst einmal Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und 1. Samuel 16, der Herr sieht, was vor Augen ist, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr, aber sieht das Herz an. Dieses Thema, das Herz, hat mich schon stark beschäftigt. Ich weiß noch, 1994 habe ich das erste Mal in eine fremde Gemeinde hier in Norddeutschland gepredigt, das war die Gemeinde Elmshorn, die man auch später auch dicht machen müsste. Nicht meinetwegen, hoffe ich. Ich habe nur einmal da gepredigt. Aber das Thema war das Herz. Und ich weiß ganz genau, wie ich meine Konkordanz genommen habe und dann wirklich in die Bibel hineingeschaut, was sagt die Bibel zu diesem Thema Herz. Und ich war einfach überwältigt, von was für eine Fülle von verschiedenen Bibelstellen da ist und wie oft, nicht nur im Alten Testament, sondern auch wie Jesus das dann so angesprochen hat. Ich möchte mit uns erstmal einen Bibelvers, einen Text anschauen aus Matthäus 15. Die Verse 1 bis 18, ein bisschen klein, aber vielleicht könnt ihr da mitlesen, wenn ihr wollt. Kurz darauf kamen einige Pharisäer und Schriftgelehrten aus Jerusalem zu Jesus und fragte ihn, weshalb befolgen deine Jünger unseren überlieferten Speisenvorschriften nicht? Sie waschen sich nicht einmal vor dem Essen die Hände. Jesus fragte zurück, warum und weshalb brecht ihr mit euren Vorschriften die Geboten Gottes? So lautet ein Gebot Gottes, ehre deinen Vater und deine Mutter. Wer seine Vater und seine Mutter verflucht, der soll sterben. Ihr aber behauptet, wenn jemand seinen hilfsbedürftigen Eltern erklärt, oh, tut mir leid, ich kann euch nicht helfen, weil ich mein Vermögen dem Tempel vermacht habe, dann hat er nicht gegen Gottes Gebot verstoßen. Damit setzt ihr durch eure Vorschriften das Gebot Gottes außer Kraft. Ihr Scheinheiligen, Heuchler, wie recht hat ihr Jesaja, wenn er von euch schreibt, diese Leute ehren Gott mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Ihr Gottesdienst ist wertlos, weil sie ihre menschlichen Gesetzen als Gebote Gottes ausgeben. Dann rief Jesus die Menschenmenge zu sich. Hört, was ich euch sage und begreift doch, nicht was ein Mensch zu sich nimmt, macht ihn unrein, sondern das, was er von sich gibt. Da fragten die Jünger näher zu ihm, und sagten, weißt du, dass du damit die Pharisäern verärgert hast? Jesus antwortete, jede Pflanze, die nicht von meinem himmlischen Vater gepflanzt worden ist, wird ausgerissen. Lasst euch nicht einschüchtern. Sie wollen Blinde führen, sind aber selbst blind. Wenn aber ein Blinde einem anderen Blinden führen will, werden beide in den Abgrund stürzen. Da sagte Petrus, erklär uns doch einmal, was einen Menschen unrein macht. Jesus fragte, selbst habt ihr es immer noch nicht begriffen? Wisst ihr denn nicht, dass alles, was ein Mensch zu sich nimmt, zuerst in den Magen kommt und dann ausgeschieden wird? Aber die bösen Worte, die ein Menschen von sich gibt, kommen aus seinem Herzen und nur sie lassen ihn unrein werden. Was wir hier sehen, ist eine gewisse äußere Verhalten, aber auch eine innere Realität. Das heißt, man hat ein religiöses Doppelleben. Also Sonntag ist man fromm und Montag ist man das nicht mehr. Kennt man, oder? Also wir haben viele Leute, die einfach so sind. Die bibelgläubigen Pharisäer waren das beste Beispiel dafür. Die dachten, die wären sehr fromm. Aber Jesus hat dann genau auf den Punkt getroffen, um zu zeigen, Mensch, Leute, was macht ihr denn da? Und das ist der Unterschied zwischen dieser äußeren Haltung und der inneren Gesinnung des Herzens. Was ist aus dem Herzen heraus? Ich habe das Vorrecht gehabt, gestern und vorgestern ein Seminar bei uns in der Gemeinde zu besuchen, mein Matthias Hoffmann, der ist der Leiter der Vaterherz-Gottesbewegung hier in Deutschland. Und es war so schön, mit ihm zusammen zu sein, als er einfach immer wieder so erzählt hatte aus seinem Leben und wie die Leute versucht haben, wirklich durch ihre Fragen ihm ein bisschen, so wie Jesus damals, eine Falle zu bauen. Aber die Bibel sagt doch so und so oder was ist mit dieser Stelle und so weiter und so weiter. Immer wieder kamen so kleine Pfeile dann da und er sagte, liebe Leute, das ist mir so egal, was ihr darüber denkt. Ich weiß, mein Vater im Himmel ist ein liebender Vater. Ich weiß, dass mein Gott mich angenommen hat, obwohl ich immer wieder hinfalle. Und er hat so liebevoll und so biblisch die Leute dort einfach abgeholt, anstatt Konfrontation zu suchen. Sondern was ich empfand in dem Moment war, sein Herz war am richtigen Fleck. Es ging nicht um äußeres Verhalten, was man tun und lassen muss, um gut als Christ dazustehen, sondern immer wieder war die Frage, wie sieht's aus in deinem Herzen? Was möchtest du wirklich mit dieser Frage bewirken? Ich habe 4 Feinde in diesem Buch identifiziert und der erste Feind unseres Herzens ist Schuld. Und das Interessante ist, wenn ich Schuld in mein Leben habe, dann sage ich immer wieder, ich schulde dir etwas. Also Schuld ist immer eine Frage, ich schulde jemand anders etwas. Ich weiß, ich schulde dir eine Erklärung. Ich weiß, ich schulde dir eine Entschuldigung. Ich weiß, ich schulde dir eine Wiedergutmachung. Einfach das, was wir immer wieder so sagen. Entschuldige Menschen haben Geheimnisse und sie tun alles damit, dass niemand dieses Geheimnis erfährt. Ja, also Schulden, darüber spricht man nicht. Ich schulde meine Bank, ich schulde diese Person oder jenes irgendetwas und das möchte man gerne für sich behalten. Man möchte nicht schuldiger von irgendjemand sein. Wenn ich Schuld in mein Leben habe, dann schulde ich dir etwas. Und auch wir schulden Gott. Wir schulden Gott. Und auch das versuchen wir zu verheimlichen. Jesus kam als Licht in diese Welt und die Welt wollte das Licht nicht sehen. Die wollten lieber in ihrer Dunkelheit, in ihrer Finsternis bleiben. Nicht damit das Licht das offenbart, was im Verborgenen ist. Schuld. Wir versuchen es immer denn zu verheimlichen. Das nächste, was wir entdecken in unserem Herzen, ist, da ist nicht nur Schuld, da ist auch manchmal Zorn. Und Zorn sagt, du schuldest mir etwas. Zorn hat einen ganz einfachen Ursprung. Ich bekomme nicht, was ich will. Kleine Kinder sind so schön, nicht wahr? Also die haben irgendein Spielzeug und das Spielzeug wird weggenommen und dann da kann man diesen Zorn ganz schnell sehen. Ja, da ja, und wir Erwachsene haben gelernt, das anders zu machen. Also wir sind nicht so offensichtlich mit unserem Zorn. Aber im Grunde sind zornige Menschen nur verletzte Menschen. Irgendwo haben diese Verletzungen erfahren. Und Gott möchte diese Verletzungen heilen. Gott möchte diese Verletzungen wiederherstellen. Aber lassen wir das zu. Solche Menschen sagen, jemand hat etwas von mir weggenommen. Dieser jemand ist mir deshalb etwas schuldig. Und auch geht es darum, eine Schuld, die zurückgezahlt werden muss. Nicht ich schulde jemand, sondern jemand anderes schuldet mir. Und deswegen habe ich diesen Wut, habe ich diesen Zorn in mir. Und das ist auch etwas, was Gott wegräumen möchte. Auch diese Frage müssen wir uns wirklich auch stellen. Der nächste Punkt ist Gier. Gier ist wirklich auch ein Problem mit unserem Herzen, denn ich sage damit, ich schulde mir etwas. Ich habe das oder das oder das verdient. Also wenn wir ganz ehrlich sind, manchmal können wir uns das sogar auch wirklich ins Auge schauen und sagen, ja, manchmal bin ich so. Ich habe mir das oder das verdient. Das steht mir zu. Ich schulde mir etwas. Ja, gönn dir etwas. Du hast es dir irgendwo verdient. Gierige Menschen lassen dich nie wissen, wie viel sie haben. Sie haben immer Angst, weniger zu haben als andere Menschen. Jede Menschen wollen immer mehr und mehr und mehr. Vor gut 30 Jahren habe ich das erste Mal das gehört, wie ein Prediger jemand gefragt hat, der mega reich war. Er sagte, wann ist genug? Er sagte, nur noch ein Dollar mehr. Immer nur ein Dollar mehr, ein Dollar mehr. Morgen werde ich aufhören. Immer morgen ein mehr. Nie ist genug, immer ein bisschen mehr. Das sind Menschen, die von dieser Gier einfach auch gefressen werden. Und das vierte Feind des Herzens ist Neid, ist Eifersucht. Und damit sagen wir ganz indirekt, aber doch ganz konkret, Gott, du schuldest mir etwas. Gott schuldet mir einen Körper, Gott schuldet mir ein Aussehen, wie andere Menschen sich so hat. Warum schickt mir Gott denn so viel, nicht so viel Gelingen wie die anderen? Gott behandelt mich schlechter als andere. Deshalb schuldet mir Gott etwas. Warum lässt du das so? Was ist in meinem Leben so schiefgelaufen? Du, Herr, schuldest mir was. Wieso kann ich nicht so sein? Nicht so dünn, nicht so schön, nicht so stark, nicht so reich, nicht so erfolgreich und. Ja, dieses Neid. Gott, du schuldest mir was. Und manchmal sagen wir das. Wenn wir die Psalmen anschauen, merken wir, wir können alle vier Feinde des Herzens sehr schnell wieder entdecken, wie die Menschen auch damit unterschiedlich umgegangen sind. Neid. Neid ist der Ursprung von ein ungesundes Vergleichen. Kierkegaard sagte, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Es gibt Experimente immer wieder. Stell mal vor, ich würde zu dir sagen, Mensch, ab nächsten Monat kriegst du 10% mehr Gehalt. Juhu, genau. Aber dann sage ich zu dir, dein Nachbar, dein Kollege kriegt 20%. Unfair. Also sofort war die Freude verwandelt in unfair. Weil wir uns vergleichen. Wieso kriegt er mehr? Ja, wir waren so glücklich, 10% zu kriegen für 4,44 Sekunden. Und dann war es weg. Weil jemand anderes mehr hat. Das ist diese Vergleichen. Und ein klares Zeichen von Neid ist, dass, wenn ich mich heimlich freue, wenn jemand, der erfolgreicher als ich, versagt. Diese Schadenfreude. Also wer Schadenfreude empfindet, und das empfinden wir vielleicht immer wieder mal, da haben wir doch möglicherweise mit Neid zu tun. So, es gibt diese gute und diese böse Auge. Das gute Auge ist sehr freigebig und das andere Auge ist neidisch. Matthäus 6, Vers 22 drückt es so aus. Wenn du freigebig gibst, dann bist du fröhlich. Wenn du aber geizig und missgünstig, dann bist du finster und mürrisch. Die Bibel. Nur die gute Botschaft ist, wir müssen uns nicht von diesen vier Herzensfeinde bestimmen lassen. Wir müssen uns nicht von dieser Schuld fragen, wir müssen uns nicht von dieser Zorn, dieser Gier oder auch denn von dieser Eifersucht gefangen nehmen lassen. Nun, es ist gar nicht einfach. Es ist nicht einfach, sich diese Feinde anzugehen, weil unser eigenes Herz im Wege steht. Es ist sogar rein menschlich, finde ich, unmöglich, diese Feinde ganz loszuwerden. Dazu brauchen wir Gottes Geist durch Jesus Christus. Nur durch Gott können wir diese vier Feinde des Herzens wirklich gut angehen. Nun, ich möchte ein paar Ideen geben, wie wir diese verschiedenen vier Feinde besiegen können. Das erste ist die Frage von Schuld. Was ist die Lösung, wenn ich mit Schuld belastet bin? Und das ist ganz einfach. Bekenne. Bekenne deine Schuld. Psalm 32 drückt es so aus. Das ist ein Lied von David zum Nachsingen und Nachdenken. Glücklich sind alle, denen Gott ihre Sünden vergibt und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, dem Gott seine Sünden nicht anrechnet und damit Gott kein falsches Spiel treibt. Erst wollte ich, der Herr, meine Schuld verheimlichen. Doch davor wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Da endlich gestand ich dir meine Sünde. Mein Unrecht wollte ich dir nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn mein Vergehen bekennen Und wirklich, du hast mir meine Schuld vergeben. Warum sind wir ständig damit beschäftigt, unsere Sünden, unsere Schuld zu verheimlichen? Verheimlichen vor unserem Ehepartner, verheimlichen vor Freunde, Kollegen und verheimlichen vor Gott. Nun, denn erstens ist es möglicherweise dir gelungen, das halbwegs zu verheimlichen. Aber vor Gott nicht und für dir selbst auch nicht. Und wie David das so treffend hier besprochen hat, das wird wie eine Bürde und das wird eine Last und wir können nicht weiter. Und das bedrückt uns. Aber liebe Geschwister, was wir haben, ist das, was die Welt sich danach sehnt, Vergebung. Jedes Mal, wo wir Abendmahl feiern, dürfen wir uns zusprechen, deine Schuld ist dir vergeben. Jedes Mal, wenn wir zu Hause unsere Sünden bekennen vor Gott und er ist gerecht und treu und er wird deine Schuld vergeben. Das dürfen wir am Kreuz ablegen und da dürfen wir wieder zurück in diese Welt gehen und gerade stehen in der Gewissheit, Gott hat meine Schuld vergeben. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage, treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allen Bösen, aller Ungerechtigkeit reinigen. Jakobus 5, Vers 16 sagt, bekennt einander die Sünden, damit ihr geheilt werdet. Gott will uns nicht Böses, er will uns nicht niedermachen, sondern er will uns frei machen. Aber wir müssen lernen zu bekennen. Da, wo wir schuldig geworden sind vor jemandem, geht doch zu und sagt, hey, tut mir leid, da habe ich missgebaut. Geht auch jemand zu und sagt, tut mir leid, da habe ich echt richtig das falsche Wort zur falschen Zeit ergriffen. Kannst du mir bitte verzeihen? Wenn wir lernen, miteinander so umzugehen, dann merken wir, wie unser Herz frei wird. Und wie es nicht mehr gekettet wird und eng und verschnürt ist. Wenn du ein Geheimnis hast, dann kann ich euch nur sagen, finde jemanden, um dieses Geheimnis zu beichten. Denn früher oder später erkennt man unser Herz an unseren Reden, und auch unser Handeln. Früher oder später rutscht irgendetwas raus. Denn wovon das Herz voll ist, da wird der Mund übergehen. Ein schuldiges Herz häuft mehr und mehr Schuld an. Du kannst es nicht für immer überspielen. Es wird dich irgendwann einholen. Bring das vor Gott, reinige das und erlebe seine Vergebung. Schuld haben wir angesprochen. Was ist mit Zorn? Was ist die Lösung für Zorn? Ganz einfach, Vergebung. Unvergebenheit bringt Elend und Mühsal. Psalm 25. Herr, mach deinen Namen Ehre und vergib mir meine schwere Schuld. Siehe meinem Jammern und mein Elend an und vergib mir alle meine Schuldsünden. Also David war Ehebrecher, David war Mörder, David hat so viel Blut in seinen Händen kleben, dass Gott ihm verboten hat, für ihn eine heilige Stätte, den Tempel, zu errichten. Aber er könnte sagen, Herr, vergib mir meine schwere Schuld. Die Bibel nennt ihn sogar ein Mann nach dem Herzen Gottes. Unfassbar. So einen Typ möchte ich nicht auf diesen Kanzel hier vorne predigen haben, der so viel Böses gemacht hat. Aber er hat diese Vergebung erfahren, wurde geläutert und wurde wiederhergestellt. Epheser 4, Vers 26 sagt, Zorn gibt dem Teufel Raum in unser Leben. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Also zornige Menschen stiften sehr viel Unruhe, schlagen um sich herum. Sie sind verletzt, deshalb werden andere verletzt. Erlebe Selbstheilung und da wird Gott dich auch zum Friedensstifter machen. Es gibt ein Sprichwort. Du trägst dem anderen etwas nach. Du trägst dem anderen etwas nach. Das heißt, du trägst eine Last. Du hast etwas dir selbst aufgebürdet. Wie oft habe ich mit Menschen gesprochen und gesagt, Jason, das fand ich ganz doof, was du gesagt hast. Du hast mich echt richtig verletzt damit. Und ich habe da tagelang nicht schlafen können. Und ich saß dann da und sagte, erstens, tut mir leid, zweitens, ich wusste davon nichts und drittens, ich konnte gut schlafen. Weil ich nichts davon wusste. Es war nicht ein Last, was ich damit zu tun kämpfen hatte. Aber umgekehrt haben Leute zu mir Dinge gesagt, wo ich auch tagelang damit schwanger ging und echt das mein ganzes Leben durcheinander gebracht hat. Und die sind fröhlicher Weg weitergegangen, haben nichts davon gespürt. Wenn ich jemand etwas nachtrage, trage ich es selbst. Und Gott möchte uns von diesem Last befreien. Wie? Indem wir den anderen vergeben. Matthäus 6, Vers 12 kennen wir, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Leicht gesagt, aber ganz, ganz viel Sprengstoff drin. Das ist kein schweres Gebot für Christen. Oh, schon wieder muss ich was tun. Sondern es ist die einzige Möglichkeit, frei zu leben. Wenn wir nicht bereit sind, anderen zu vergeben, wenn wir immer sagen, du schuldest mir was, dann werden wir durch das Leben hindurchgehen, wütend. Und Gott hat uns nicht dazu berufen, wütend zu sein, zornig zu sein, sondern Friedensstifter und voll mit seinem Frieden, sein Shalom. Der letzte Vers, Epheser 4, Vers 31 zum Thema Zorn. Alle Wut und Zorn sei von euch weggetan. Mit Bitterkeit, Jähzorn und Wut sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, sondern redet nicht schlecht über anderen und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergibt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Schlüssel, Vergebung. Was ist Vergebung? Vergebung sagt, diese Person schuldet mir das und das und das nicht mehr. Ich beschließe hier und jetzt, dass diese Schuld vergeben ist. Also erst einmal müssen wir uns wirklich vor Augen führen, jo, der schuldet mir was. Aber ich bin bereit, diese Schuld nicht einzutreiben. Ich gebe diese Person frei. Und ich werde nicht mehr hinterherjagen, diese Schuld. Ich merke in manchen Streitgesprächen mit Menschen, die schon längst was vergeben haben, und mitten im Streitgespräch kommt irgendein Satz. Damals hast du das und das gemacht. Und da bin ich immer noch sauer. Wo kommt das nun her? Ich dachte, das war längst begraben und vergessen und vergeben. Aber kommt was hoch. Und da merkt man, dass eine Vergebung manchmal auch ein gewisser Prozess ist. Ein Prozess, wo wir lernen müssen, zu vergeben mehrfach. Mein leiblicher Vater hat uns damals, als ich 5 war, verlassen. Und da war viel, was schiefgelaufen war. Er kam für 2,5 Jahre in unser Leben wieder zurück. Und da ist noch mehr schiefgelaufen. Und als ich mich bekehrt habe, habe ich Kontakt zu ihm aufgenommen, habe lange einen Brief geschrieben, ihm um alles Mögliche vergeben. Und dadurch hat eine neue Beziehung angefangen und wir reden ungefähr einmal im Monat miteinander und das ist ein gutes Verhältnis. Aber dann habe ich gerade eben von meiner Mutter vorgestern einen Brief bekommen, so eine E-Mail, und sie sagte, ja, auf diesem einen Video von dir habe ich gesehen, du bist genau wie dein Vater. Und ich habe gedacht, wow. Und dann merkte ich, boah, da ist noch was. Bisschen noch. Ich brachte es vor Gott und sagte, Gott, vergib mir. Vergib mir für das, vergib mir für jenes. Weil es wichtig war. Einfach das, ich dachte, ich bin schon längst darüber hinweg und alles ist gut. Aber ein kleiner Satz. Und dann merkte ich, oh, da ist noch was. Vergebung. Vergebung, Vergebung, Vergebung. Matthäus 18, Vers 21 sagt, 7x70, ja? 490 Mal am Tag. Also ich garantiere euch, ich habe meinen Vater gestern nicht 490 Mal vergeben. 1-2 Mal hat gereicht in diesem Fall. Aber manchmal dauert es schon ein bisschen länger denn da. Gier. Wie gehen wir mit Gier um? Gier ist im Grunde einfach und dennoch schwierig. Wenn du ein Problem mit Gier hast, dann möchte ich euch bitten, großzügig zu geben. Lukas 12, Vers 33 sagt, verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen, sammelt euch auf diese Weise einen Vorrat, der nicht alt wird und niemand verderben kann. Ein Schatz im Himmel. Diesen Schatz kann kein Dieb stehlen, keine Motten zerfressen, denn wo euer Schätze sind, da wird auch euer Herz sein. Wo ist euer Herz? Stell mal vor, da würde etwas zu deinem Auto passieren, zu deinem Haus passieren, zu irgendetwas, was du besitzt. Würdest du anfangen, mit Gott zu hadern? Warum lässt du das zu? Dann könnte es sein, dass du ein bisschen ein Problem damit hast. Dass dein Herz ein bisschen zu sehr daran hängt. Matthäus, 1. Timotheus 6, Vers 10 sagt, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von den Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. So eine Liebe nach Geld ist diese Wurzel alles Übels, sagt es in Luther-Übersetzung. Woran hängt unser Herz? Können wir lernen zu geben und freizügig zu geben? Gier bedeutet, ich schulde mir was. Gier ist immer dieses Angst zu haben, zu kurz zu kommen. Gier ist immer das, ich muss für mich selbst sorgen, weil sonst will keiner das so tun. Ist Gott euer Versorger oder nicht? Wenn wir großzügig geben, dann dürfen wir das im Auftrag Gottes tun. Markus 7, Vers 21 sagt, denn von innen heraus, dem Herzen der Menschen kommen diese bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Jesus sagt, das einzige Mal, wo Jesus in der Apostelgeschichte so zitiert wird, geben ist seliger als nehmen. Und es bringt auch mehr Glück. Also eine innere Zufriedenheit. Nur Großzügigkeit bricht die Macht von Gier im Herzen des Menschen. Letzter Punkt, Eifersucht und Neid. Was ist da die Lösung? Kannst du den Erfolg vom anderen wirklich vom ganzen Herzen lernen zu feiern? Sich mit denen zu freuen? 1. Petrus 2, Vers 1 sagt, legt nun ab alle Heuchlerei, Neid, üble Nachrede. Hebräer 3, Vers 13 sagt, ermutigt einander, solange es heute heißt, dass er nicht verhärtet werden. Macht Komplimenten dem Gegenüber, auf den du eifersüchtig bist. Bete für den, segne den. Neid ist immer wieder das Problem, dass wir vergleichen. Eifersucht ist ein Problem, was Kain und Abel schon kannte, was die Jünger schon kannten, wer wird zum Rechten Gottes sitzen, was durch eine Menschheit hindurch gegangen ist. Ich schulde mir was. Ich sorge für mich. Ich werde das durchsetzen. Darüber, über diese vier Feinde des Herzens zu wissen, das nützt nichts. Es nützt nichts zu wissen, dass wir vier Feinde haben, die unser Herz von Gott wegführen möchte. Es nützt wenig, darüber zu wissen, dass wir was dagegen tun können. Genauso wie ich weiß, dass wenn ich weniger Cholesterin in mir hineinnimmt, dass meine Arterien nicht so schnell verstopft werden, genauso wie ich weiß, dass wenn ich Sport treibe, dass ich vielleicht für mein Herz was Gutes tue. Ich weiß das, aber lange noch nicht habe ich mein Leben darauf eingestellt. Wir müssen uns in diese Disziplin üben. Das heißt täglich unser Herz trainieren. Also eine Disziplin, eine Selbstdisziplin ist hier, was gefragt ist. Haben wir gelernt, jeden Tag zu bekennen, wo ich heimliche Schuld mit mir herumtrage? Habe ich gelernt, vielleicht das aufzuschreiben vor Gott, Gott bekennen? Vielleicht haben wir einen Gebetspartner, mit wem wir einfach das auch gemeinsam beten können. Ein guter Freund von mir, wir treffen uns immer wieder und da können wir miteinander offen und ehrlich reden, über Dinge, die wir sonst nicht reden würden. Also, als Pastor einer Gemeinde ist es sehr, sehr schwierig, in der Gemeinde das zu machen. Keine Ahnung, ich erzähle Gerd irgendetwas, ich habe was Doofes gemacht und ich bete mit ihm, tut mir leid, dass ich dich hier nehme. Und dann Es ist alles geklärt zwischen mir und Gott und Gerhard hat mir Vergebung zugesprochen. Und dann geht er nach Hause und redet mit Edde und Edde redet mit dieser Person und diese Person redet mit jeder Person. Und alle wissen das innerhalb von 24 Stunden. Toll. Nicht so toll. Das war nicht Sinn der Sache. Aber da ich nicht in seiner Gemeinde ist und ich nicht in seiner Gemeinde und so weiter, da können wir miteinander reden und das bleibt da. Bleibt in dieser geschützten Rahmen. Und das ist so wichtig. So wichtig, dass wenn wir unsere Sünden einander bekennen, dass es da bleibt. Die Schuld streichen, wo mir etwas genommen wurde, ich so zornig bin. Wo hast du in deinem Leben Zorn? Wo hast du in deinem Leben Wut? Wo hast du diese Verletzungen? Wo hast du gelernt zu vergeben? Herr, ich vergebe. Herr, ich vergebe. Ich vergebe diese Autofahrer, der nicht weiß, wie man richtig Auto fährt. Herr, ich vergebe diese Person in der Kasse, der das letzte Stückchen Käse weggeklaut hat, was ich eigentlich haben wollte. Herr, ich vergebe diese Person, jene Person, der meine Zeit geklaut hat oder mich genervt hat oder dieses gemacht hat. Ich vergebe. Habe ich gelernt zu geben? Habe ich gelernt zu geben und gerne zu geben? Oder bin ich der gierige Person, der sagt, ich muss darauf aufpassen, auf alles, was ich habe? Geben von meiner Zeit, geben von meinen Ressourcen, geben von dem, was Gott mir anvertraut hat. Geben wir gerne. Und können wir wirklich ein gutes, ermutigendes Wort zu jemandem sagen, auf dem ich vielleicht ein bisschen neidisch bin? So gerne würde ich Gitarre spielen, hier wie die Leute da vorne. Ein bisschen bin ich darauf neidisch, muss ich schon sagen. Aber das machst du echt gut. Das muss ich auch sagen, echt gut. Aber die Disziplin habe ich nicht, mich hinzusetzen und dann 4 Stunden, 5 Stunden die Woche zu üben. 10, 15 Jahre lang. Und. Ich habe auch vielleicht kein Naturtalent, ja. Aber einfach, wo ich merke, Neid ist ein bisschen dann da, das einfach zu verwandeln in Dankbarkeit. Dankbarkeit über den anderen und nicht zu vergleichen. Nicht schon wieder Gott zu sagen, warum hast du mir das nicht gegeben? Warum das nicht? Warum jenes nicht? Schon wieder diese Beziehung zu Gott dann da. Du musst dich nicht danach fühlen. Du musst es aber nur tun. Ich fühle mich nicht danach, jemand zu vergeben. Ich fühle mich nicht danach, jemand ein Kompliment zu machen. Ich fühle mich nicht danach, wirklich mir selbst zu vergeben oder da loszulassen. Wir müssen lernen, dennoch das zu tun. Und der letzte Gedanke, der unterschwellige Motivation für all diese 4 Dinge ist Angst. Angst eigentlich. Ich habe Angst, die Wahrheit zu bekennen, weil ich vielleicht meinen Ruf ruiniere. Ich habe Angst zu vergeben, weil ich nicht noch einmal verletzt werden will. Ich habe Angst, großzügig zu geben, weil ich zu kurz kommen könnte. Ich habe Angst, den Erfolg anderen zu feiern, weil ich nicht im Mittelpunkt selbst bin. Wir brauchen Jesus, wir brauchen seine Kraft, um alle diese Dinge umsetzen zu können. Denn wo der Geist des Gottes ist, ist keine Angst. Er kommt hinein mit seinem Frieden. Und er möchte diese Angst in uns überwinden und ersetzen durch seine Liebe für uns selbst, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, und Liebe zu Gott. Gott wird schon für dich sorgen. Gott hat dich gut gemacht, wie du so bist. Und du darfst dich lernen, anzunehmen, wie du bist. Ich möchte beten. Jesus, ich bitte, dass du bei mir, dass du bei uns diese 4 verschiedene Feinde einfach vernichtest in deinem Namen, dass du uns hilfst, Herr, uns damit auseinanderzusetzen. Jede von uns hat vielleicht einen anderen Punkt, an dem du arbeiten möchtest. Ich möchte einfach bitten, Jesus Christus, dass du uns ganz neu die Augen aufmachst, wie oft wir von Angst einfach geritten werden, wie oft Angst uns vorantreibt. Räume diese Angst weg und setze Vertrauen da rein. Hilf uns, Vergebung auszusprechen. Hilf uns, unsere Schuld zu bekennen. Hilf uns, freizügig zu geben und hilf uns, auch anderen wirklich zu zu lieben, zu ehren und zu freuen, wenn sie wirklich viel Erfolg haben. Ich möchte bitten, Jesus Christus, dass du unser Herz ganz neu einfach verwandelst, ganz neu weich machst für dich. Dass es nicht hart ist, sondern dass du ganz neu hineinflüstern kannst in unserem Herz. Weil wir diese Feinde, die es versuchen zu erwürgen und zu erkälten, in deinem Namen, Jesus Christus, fernhalten. Wirke du, verändere du. Danke, Jesus. Amen.